HR Info. Corona. Sie fragen, Experten antworten.
Das Coronavirus ist wie ein neuer Nachbar, der auf einmal in die Wohnung gegenüber eingezogen ist und dummerweise viele unangenehme Eigenschaften hat, die einem auf die Nerven gehen können, der aber auch leicht übergriffig rüberkommt. Nur jetzt wohnt er halt mal dort. Und das Einzige, was man selbst machen kann, ist, die Wohnungstür hinter sich zu schließen und sich abzuschirmen. Wie wir das am besten machen, bezogen auf das Coronavirus, dazu erreichen uns immer noch viele Fragen. Zum Beispiel, welche Ansteckungsrisiken gibt es und wie können wir uns schützen? Diese Fragen habe ich vor der Sendung wieder einem passenden Experten gestellt, Professor John Ziebur. Er leitet das Institut für medizinische Virologie der Universität Gießen. Die erste Frage kommt von unserem Hörer Ulrich Schramm. Er schreibt, es wird Frühling, keine schöne Zeit für Pollenallergiker. Wenn bei diesen Menschen schon das Immunsystem aktiviert ist, bevor Coronaviren eindringen, könnte das ein Vorteil sein, ich nehme mal an, im Kampf gegen das Virus.
Ja, da muss ich leider sagen, das wird wahrscheinlich kein Vorteil oder sehr sicher kein Vorteil im Kampf gegen das Virus darstellen, weil was Sie ja brauchen, ist eine ganz spezifische Immunreaktion gegen dieses spezielle Virus. Und die wird sowieso von Grund auf neu aufgebaut, weil wir ja alle gar keine Immunität bisher haben. Also diese Aktivierung des Immunsystems geht normalerweise sehr schnell. Bei Allergikern kann man vielleicht sogar sagen, dass es eher ungünstig ist, dass die Immunreaktion ganz allgemein gegen auch andere Antigene zum Beispiel relativ hoch aktiviert ist, weil das anzeigt, dass es da häufig auch eine überschießende Entzündungsreaktion geben könnte. Und die könnte dann vielleicht später sogar ein Problem machen, denn bei der Lungenentzündung ist ja eine Gefahr, dass eben das Immunsystem zu sehr aktiviert wird und dann eine überschießende Immunreaktion die Folge ist. Und das ist eigentlich etwas, was es gegen die Virusbekämpfung nicht unbedingt hilft, sondern manchmal sogar Probleme macht.
Sokoli Reschat, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, schreibt uns, kann das Covid-19-Virus von Menschen auf Tiere übertragen werden?
Ja, da kann man vielleicht ganz grundsätzlich sagen, dass Coronaviren extrem spezifisch für ganz bestimmte Wirte sind. Also ein humanes Virus ist spezifisch für einen Menschen und dann gibt es auch Katzen und Hunde, Coronaviren oder auch Coronaviren bei Rindern. Die infizieren aber dann wirklich nur dieses spezifische Tier. Man kann das nicht hundertprozentig ausschließen, dass ganz gelegentlich, extrem selten mal, ein Coronavirus auf einen anderen Wirt überspringt. Und das ist ja auch die Ursache in diesem Fall für dieses neue Coronavirus, wo es offenbar gelungen ist, einem Coronavirus, was bei Fledermäusen vorkommt, mal unter ganz besonderen, extrem seltenen Konstellationen auf den Menschen überzuspringen und sich dann anzupassen und sich weiter auszubreiten. Mhm. Aber in der Regel können wir davon ausgehen, dass diese Coronaviren sehr spezifisch für einen Wirt sind, also nicht auf Haustiere übergehen.
Unser Hörer Klaus Philipp möchte wissen, ob Saunagänge das Virus davon abhalten, sich in der Lunge zu verbreiten und ob es eventuell sogar möglich ist, durch Saunagänge das Virus abzutöten.
Nein, da muss ich Sie leider auch enttäuschen. Also da habe ich keine Hoffnung, dass das hilft, das Virus abzutöten. Das Virus vermehrt sich ja in den Atemwegen und da haben wir die normale Körpertemperatur. Selbst wenn Sie jetzt in der Sauna sitzen bei hohen Temperaturen, haben wir natürlich die normale Körpertemperatur von unter 37 Grad, wenn Sie nicht gerade Fieber haben. Und da vermehrt sich das Virus dann ganz wunderbar. Also das von der Umgebungstemperatur hängt das nicht ab.
Ein Hörer oder eine Hörerin, I. Kronski, der Vorname steht nicht in der Mail, hat uns geschrieben, dass gerade alte Menschen sehr verunsichert seien. Frau oder Herr Kronski gibt das Alter mit 79 Jahren an, den Gesundheitszustand als top fit, kein Bluthochdruck, keine Diabetes, tägliches Walken, geimpft gegen Lungenentzündung und fragt ganz schlicht, wie hoch ist mein Infektionsrisiko? Kann man die Frage eigentlich so beantworten?
Ja, das ist schwer, die zu beantworten. Auch speziell, wenn Sie fragen nach dem Infektionsrisiko, dann muss man sagen, Sie haben genau das gleiche Risiko wie andere Leute auch, dass man sich prinzipiell infiziert. Wahrscheinlich wollen Sie eher wissen, wie ist der Verlauf der Infektion, wenn man sie denn erworben hat. Wenn das in die Richtung geht, dann ist es natürlich auch schwer, das ist aus der Entfernung zu entscheiden, weil natürlich jeder Mensch anders ist und Alter allein ist natürlich kein Kriterium oder keine gute Basis, um jetzt den Verlauf diese Erkrankung ganz spezifisch in jedem speziellen Fall vorherzusagen. Aber es ist natürlich ganz generell so, dass man im höheren Alter eben häufiger dann doch schon eben ein Herz hat oder eine Lunge hat, die einfach weniger Reserven hat. Also wenn man dann doch eine schwerere Infektion mit schwerem Krankheitsverlauf bekommen sollte, dann ist ein altes Herz und eine alte Lunge weniger in der Lage, diese Lungenentzündung gut zu kompensieren und seine volle Funktion aufrechtzuerhalten. Also ganz allgemein gilt das, aber das gilt nicht unbedingt im ganz konkreten Fall. Also es ist ganz klar so, es gibt auch Menschen im Alter von 40, 50 Jahren, die ein deutlich größeres Risiko haben, einen schweren Verlauf zu haben, als jemand, der topfit ist und 79 Jahre alt ist.
Daran schließt die nächste Frage so ein bisschen an. Frau Finkler ist mehr als 80 Jahre alt und möchte wissen, ob Influenza- und Pneumokokkenimpfungen auch einen gewissen Schutz bieten gegen das Coronavirus, zumindest in dem Sinne, dass ein eventueller Krankheitsverlauf dank solcher Impfungen vielleicht milder ausfallen würde.
Also die Impfung gegen Influenza oder auch Pneumokokken führt nicht dazu, dass dieser Verlauf einer Coronavirusinfektion milder verläuft. Was er aber verhindert, ist, dass man eine Doppelinfektion oder gar eine Dreifachinfektion bekommt.
Jetzt reden wir über Impfstoffe. Gibt es denn Ihrer Kenntnis nach noch ausreichend Impfstoff für diese Influenza- oder Pneumokokkenimpfungen?
Soweit ich weiß, ist es schwierig, die Pneumokokkenimpfung noch zu bekommen. Die gibt es wohl nicht mehr oder nur noch wahrscheinlich sehr wenige Restbestände. Influenza gibt es noch, aber die Gefahr, dass sie sich jetzt noch, also sind wir ja schon fast im April, mit Influenza anstecken würden, ist extrem gering. Also man gibt normalerweise in dieser Jahreszeit diese Impfung nicht mehr. Also die Gefahr ganz konkret, jetzt eine Doppelinfektion zum jetzigen Zeitpunkt zu bekommen, ist ziemlich gering. Es wäre also sinnvoller, dann vielleicht in Vorbereitung auf den nächsten Winter dann rechtzeitig sich mit dem neuen Impfstoff dann impfen zu lassen gegen Influenza.
Viele Hörerinnen und Hörer haben uns auch Fragen geschickt zum Umgang mit Lebensmitteln. Zum Beispiel Heike Heilig. Sie fragt, ob man sich über Lebensmittel, die man nicht heiß abwaschen kann, möglicherweise infizieren könnte, also über Salat oder Backwaren etwa.
Ja, also diese Möglichkeit, man kann sie nicht hundertprozentig ausschließen. Man kann aber sagen, diese Möglichkeit der Infektion ist extrem gering. Das Virus breitet sich also wirklich über Schleimhäute auf, über Kontakte, also Tröpfcheninfektion und Übertragung quasi von Schleimhaut zu Schleimhaut. Und dort vermehrt es sich. Sobald es auf Oberflächen gerät, auch speziell auf trockene Oberflächen, dann wird es sehr schnell inaktiviert. Das ist also eine völlig andere Situation als mit zum Beispiel einem Norovirus. Das hat auch eine ganz andere Stabilität und wird ja auch über den Darm vor allen Dingen. So breiten sich andere Viren aus. Aber das ist hier bei diesem Virus nicht der Fall. Also um es kurz zu machen, die Infektionsgefahr über Lebensmittel ist extrem gering oder man könnte sie eigentlich nahezu ausschließen.
Dazu passt auch diese Frage hier. Wie lange überleben Coronaviren auf Lebensmitteln respektive Lebensmittelpackungen im Kühlschrank oder auch in der Gefriertruhe? Sollte man die mit Desinfektionsmittel abwaschen, diese Packung?
Nein, da gibt es keine Veranlassung, dass man die mit Desinfektionsmittel zu desinfizieren versucht. Rein theoretisch ist es so, wenn das Material kontaminiert wäre, also wenn man jetzt aber, das muss ich sagen, unter Laborbedingungen da Virus, konzentriertes Virus von außen aufträgt und das dann anschließend einfriert, dann überlebt das Virus sehr lange. Das ist nämlich bei minus 20 Grad wunderbar stabil. Aber wir müssen ja von der reellen Situation jetzt ausgehen. Sie kaufen etwas ein und nutzen diese Lebensmittel. Da überleben diese Viren nur sehr kurze Zeit, also 1-2 Stunden vielleicht. Und dann ist es natürlich auch so, dass die Konzentration von Virus extrem gering ist, falls da überhaupt welches vorhanden sein sollte.
Tim Becker hat uns geschrieben, er und seine Freundin erwarten für Anfang Juni die Geburt ihres Kindes. Der Vater dürfe dann nicht mit in den Kreissaal. Tim Becker möchte zwei Sachen wissen. Erstens, ob das auch dann verboten ist, wenn er einen Schutzanzug tragen würde. Und zweitens, ob er am Wochenende noch die Familie seiner Freundin besuchen darf.
Ja, mit darf ist es so eine Sache. Wir bemühen uns ja durch all diese Maßnahmen, die die Politik ergriffen hat, wirklich die soziale Distanzierung in breiter Ebene durchzusetzen. Und da ist es eben ganz wichtig, dass auch Besucher in Kliniken, jeder Besucher, der nicht absolut essentiell dort sein muss, sollte eben wirklich nicht dann in die Klinik gehen. Und das ist einfach Teil dieser Bemühungen. Und dann möchte ich einfach nur daran appellieren, dass da das Verständnis dafür da ist, dass wir natürlich mit jedem weiteren Besuch das Risiko einfach erhöhen, dass dann doch Viren von außen in unsere Kliniken eingeschleppt werden. Und deshalb gilt das eigentlich für alle Kliniken, genauso jetzt natürlich auch für jetzt eine Entbindungsstation zum Beispiel, dass diese Besuche jetzt wahrscheinlich in fast allen Krankenhäusern untersagt sind. Und dann die zweite Frage, Besuch bei der Familie. Auch das ist natürlich nicht im Interesse, jetzt wirklich alle Möglichkeiten zu ergreifen, die Weiterverbreitung des Virus zu reduzieren. Also Besuche sollten möglichst komplett unterbunden werden, außer natürlich innerhalb des engsten Familienkreises, also dann Sie mit Ihrer Frau zum Beispiel oder wenn Sie schon ein Kind haben, natürlich mit Ihrem Kind zusammen.
Vielleicht noch kurz dazu, sind denn schwangere und ungeborene Kinder besonders gefährdet?
Also nach allem, was wir bis jetzt wissen, nicht. Kinder können auf jeden Fall infiziert werden und auch Säuglinge können infiziert werden. Aber bis jetzt gibt es keine gesicherten Daten, dass Schwangere besonders gefährdet sind. Man kann aber nicht hundertprozentig ausschließen, dass auch das Virus auf das ungeborene Kind übertragen wird. Bis jetzt gibt es aber keine Hinweise, dass das irgendwelche Schäden hervorgerufen hätte.
Martin Ernst aus Gründau fragt zu einem anderen Themengebiet, das sicherlich auch viele beschäftigt, nämlich wie viele Corona-Tests werden eigentlich in Deutschland gemacht? Herr Ernst schildert, dass sein Sohn die klassischen Symptome der Infektion habe. Sanitäter, die ihn zu Hause untersucht hätten, wollten ihn aber nicht mit ins Krankenhaus nehmen zu einem Test. Das Krankenhaus, so die Auskunft der Sanitäter, sei Hochrisikogebiet und deshalb fragt Martin Ernst, wie viele Tests werden gemacht und nach welchen Kriterien wird entschieden, ob jemand getestet wird?
Ja, das war bis vor kurzem relativ schwer, das ein bisschen abzuschätzen, wie viele Tests tatsächlich gemacht werden können. Ganz allgemein kann man sagen, die Kapazitäten, die wir haben, reichen überhaupt nicht aus, um wirklich einen Großteil der Bevölkerung testen zu können. Also es gibt Zahlen, ungefähr 500.000 Tests pro Woche ist eine Zahl, die heute mal bekannt gegeben wurde, ich glaube von Herrn Spahn, dem Minister. Dann kann man das ja sich schon ungefähr vorstellen. Das ist so eine Größenordnung dann von vielleicht etwas mehr als 70.000 Untersuchungen für ganz Deutschland pro Tag. Und dann können Sie sich vorstellen, bei einer Bevölkerung von 80 Millionen, das ist dann ungefähr jeder tausendste Einwohner Deutschlands könnte überhaupt getestet werden. Und wenn ich heute negativ getestet bin, also das Virus nicht habe, dann heißt das ja nicht, dass ich morgen nicht vielleicht positiv bin. Also so eine Strategie einfach immer nur zu testen, das ist völlig unrealistisch, dass wir das hier durchführen können. Deshalb ist es eben wichtig, dass wir diese Tests auf die wirklich erkrankten Personen, speziell natürlich Personen, die stationär aufgenommen werden, beschränken. Oder zum Beispiel zum Nachverfolgen von Infektketten, wenn es klare Anhaltspunkte gibt, dass dann möglicherweise eine Übertragung passiert sein könnte.
In diesem Fall hat das Krankenhaus gesagt, nein, wir testen Sie nicht. Wo kann man sich denn in so einem Fall testen lassen?
Das wird schwierig, weil alle inzwischen Anweisungen haben, wenn es keine klaren Anhaltspunkte gibt, dass eine schwere Infektion vorliegt. Das ist ganz klar. Also wenn Sie Hinweise haben auf eine schwere, also wie wir sagen, respiratorische Infektion, also Atemwegsinfektion mit Fieber, dann wird man auf jeden Fall eine Diagnostik machen. Wenn das aber ein sehr milder Verlauf ist, ohne stärkere Symptome, also vielleicht ein bisschen Halsschmerzen oder sowas, dann wird normalerweise kein Test gemacht, sondern Sie werden aufgefordert, sich wirklich zu Hause in Quarantäne zu begeben und einfach, solange es Ihnen gut geht, natürlich, wenn es eine Verschlimmerung gibt, ganz klar, dann müssen Sie den Arzt kontaktieren. Aber solange das nicht der Fall ist, ist das wirklich sozusagen oberstes Gebot, sich möglichst eben nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen und die Erkältungserkrankung dann zu Hause auszukurieren.
Die letzte Frage für heute kommt von unserem Hörer Ralf. Er schreibt, meine Frau, 45 Jahre alt, arbeitet in einer Apotheke als PTA, ich glaube, das heißt pharmazeutisch-technische Assistentin. Sie hat durch eine Autoimmunkrankheit ein geschwächtes Immunsystem und wegen Herzrhythmusstörungen einen Herzschrittmacher. Dadurch ist sie ein Risikopatient. Jetzt möchte der Apotheker, dass sie im zweiwöchentlichen Rhythmus zwischen den beiden Apotheken wechselt. Er fragt, ist das sinnvoll? Erhöht das nicht das Ansteckungsrisiko für meine Frau, aber auch für die anderen Mitarbeiter in den beiden Apotheken?
Ja, das ist eine schwierige Frage, die ich eigentlich auch nicht richtig gut beantworten kann. Also ganz allgemein ist es schon so, dass wechselnde Arbeitsplätze an sich, wenn man es irgendwie vermeiden könnte, natürlich ja nicht angeraten sind. Es wäre schon gut, natürlich, dass die Gruppierung, die man aufgestellt hat, Mitarbeiter möglichst konstant hält. Alle sind dem Bemühen, möglichst weitere Kontakte der arbeitenden Bevölkerung auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Insofern, wenn sich das irgendwie vermeiden ließe, dann wäre das günstig. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Apotheken jetzt wirklich im Zentrum des Geschehens sind. Das ist eine von den wenigen Institutionen, die natürlich noch geöffnet haben müssen. Ich kann das jetzt nicht beurteilen, wie wichtig das ist, die Arbeitsfähigkeit der zweiten Apotheke aufrechtzuerhalten. Insofern möchte ich da eigentlich jetzt nicht dafür oder dagegen raten. Vielleicht ist es eben wirklich erforderlich, die Betriebsfähigkeit, Arbeitsfähigkeit der zweiten Apotheke aufrechtzuerhalten durch so eine Maßnahme. Dann wäre es auch gerechtfertigt.